Esther und ich freuen uns auch riesig, dass wir hier bei euch sein können. Wir haben es jetzt zweimal tatsächlich verpasst, dass die Esther dabei war. Und das fiel damals auch richtig auf. Und ich bin auch froh, dass sie dabei ist. Denn wir sind als Team unterwegs, wie im Leben sonst auch. Keiner von uns muss irgendwo Einzelkämpfer sein. Und das macht sich dann besonders bemerkbar, wenn Krisen da sind. Eine der ganz großen Krisen, die im Moment tatsächlich da sind, ist das, was in der Ukraine passiert. Ihr habt als Gemeinde dafür gebetet, habt auch Leute hier im Dorf aufgenommen, habe ich mitgekriegt. Ihr habt dafür gegeben, herzlichen Dank dafür. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch einfach mal, was bei WDL in der Ukraine so alles läuft, was bei uns passiert ist. Und jetzt kommt das Objekt, was uns eben so viel Sorgen bereitet hat. Ja, genau. Kurzer Bericht zur Ukraine. Beten und Handeln habe ich das überschrieben. Das ist die gesamte Ukraine, ein ziemlich großes Land. Wenn man von Westen nach Osten fährt, ist das fast doppelt so weit, wie wenn man in Deutschland von Norden nach Süden fährt. Kiew, da wo der rote Punkt ist, jetzt schon daneben, liegt relativ in der Mitte. Das heißt, wenn man von Kiew nach Osten will, da wo jetzt der Krieg ist, fährt man nochmal quasi durch eine ganze Republik, bis man da ist. Aber die Bomben erreichen natürlich alles. WDL selber hat das Gelände da, wo ihr hier diesen roten Punkt seht, bei Andrivka, nördlich von Borispol. Das ist der Flughafen von Kiew, der Verkehrsflughafen. Und am 24. Februar hatten unsere Leute schon, weil es so eng geworden ist, die Frauen und Kinder evakuiert Richtung Westen in der Ukraine, zu einer Gemeinde, mit der wir befreundet sind. Und am Morgen um 4 Uhr haben sie die Raketen gehört und haben auch die Einschläge gehört, denn die sind in Borispol auf dem Flughafen gelandet. Das hat richtig gescheppert und da wussten unsere Jungs, auch wir können hier nicht bleiben. Sind direkt drin in diesem Einflug, in dieser Einflugschneise. Und es war klar, das soll auf Kiew losgehen von Russland aus. So sieht dieses Gelände von Wort des Lebens in der Ukraine von der Luft aus. Ich zeige euch mal so ein bisschen. Hier ist unser Mitarbeiterhaus. Das sind die Schlafräumlichkeiten für die Bibelschüler. Bürogebäude, da ist der neue Versammlungsraum und Küche und Speisesaal. Da hinten noch Wohnhaus und dann jede Menge weitere Cabins, Hütten für die Sommerfreizeiten, die allerdings natürlich nicht für den Winter hergerichtet sind. Das Gelände haben unsere Mitarbeiter in den letzten Jahren sehr intensiv weiterentwickelt. Der See, der da schon war, ist aber komplett neu gemacht worden und solche Arbeiten, die hinterlassen was, die verbinden einen. Es ist ja wie wenn ihr ein Haus baut und da ein paar Jahre investiert habt, plus dem, was ihr jetzt zahlenmäßig auf dem Bankkonto jeden Monat auch noch abgezogen bekommt. Aber da steckt ihre Lebensarbeit drin. Die haben keinen anderen Ort. Die wohnen da, die dienen da, das ist ihr Ding. Und dann wussten sie, wir müssen das verlassen. Das war herzzerreißend. Weil da auch natürlich eine ganze Geschichte mit dahinter steht, von den Freizeiten, die gelaufen sind, von den Bibelschülern, die in diesen Jahrgängen drin sind. Wir haben so zwischen 50 und 80 Bibelschüler jedes Jahr da, die zum großen Teil aus der Ukraine, aber auch aus den Stan-Ländern, aus Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan und so kommen und die da sind. Und dieses Gelände zurückzulassen und zu sehen auf dem Weg, so könnte das aussehen, wenn wir überhaupt mal die Chance haben, wieder hinzukommen. Das macht was mit einem. Alles, was man angeschafft hatte, war jetzt gerade nochmal auf 4 Rädern und da war auch nicht alles, wirklich hatte den Platz, den man dafür am liebsten gehabt hätte. Die Bomben, ihr kennt die Bilder aus den Nachrichten, haben entsprechend, kannst das nächste schon machen, Auswirkungen auf viele Menschen, die fliehen. WDL hat geholfen, mit einigen unserer Mitarbeiter diese vielen Leute zu evakuieren. Wir haben extra 2 neue Transporter und Busse gekauft, damit wir da die Möglichkeit haben. Die Leute, die unsere Frauen und Kinder, die haben wir nach Ungarn ausgebracht. Das ging aber die Männer, wehrfähiges Alter, die mussten ja drin bleiben. Auch wenn sie nicht eingezogen wurden, aber sie durften das Land nicht verlassen. Also was haben sie gemacht? Die Autos, die wir hatten, geschnappt, ein paar neue noch, nicht neue, aber andere dazugenommen, dazugekauft und Leuten geholfen. Entweder Sachen dorthin transportiert, ob das Lebensmittel waren oder andere Hilfsgüter, und Leute evakuiert. Das sind hier unsere Helden. Wenn man überlegt, dass die 10 Stunden jeden Tag hinterm Steuer sitzen und dann auf Straßen langfahren, die dann so aussehen, und wenn es dann ganz hoch hergeht, so eine Granate da mitten drin in der Straße. Sie wollten diese Straße den Tag vorher fahren. Und da hat das Militär ihnen gesagt, fahrt da mal besser nicht durch, das könnte gefährlich werden. Am nächsten Tag konnten sie dann durch, aber dann sieht das so aus, dann weiß man, das ist echte Lebensgefahr, in der sie drin stecken. Weil sie fahren nicht irgendwo in solche Ecken, wo es nicht scheppert, sondern da, wo es wirklich Hilfe braucht, wo Leute fliehen können, müssen, da fahren sie hin. Und verteilen alles Mögliche an Dingen. Ich habe nachher mal die Zahlen, ich habe das alles gar nicht so im Kopf. Das ist unsere Veranstaltungshalle. Das ist der letzte Bau, den wir da gemacht haben. Der ist vor fünf Jahren eingeweiht worden. Stühle, Tische, alles raus und sind so mit dem Gabelstapler rein, weil sie mussten 30 Tonner abladen. Dann muss man natürlich, das kannst du nicht alles so mit der Hand machen, wenn du mit 5 Leuten da nur bist. Das wäre ein bisschen heftig. Gut. Und wir gehen in die Dörfer rein. Zum Beispiel erinnert euch vielleicht an den Namen Butcher. Dieser Ort, der mit so viel Massaker verbunden ist. Als die ukrainischen Soldaten wieder rein sind, war WDL mit anderen zusammen direkt in der zweiten Linie, sind direkt hinter Militär rein, um denjenigen, die noch da sind, entsprechend zu helfen. Haben die besucht, mit denen gebetet, eine Bibel dagelassen oder vor allen Dingen dann auch was zu essen. Und bei einer dieser Begegnungen sagte die Frau, bitte bete für meine Tochter. Frau heißt Katja, Tochter Viktoria, die ist 19. Die Soldaten haben sie verschleppt und ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Bis heute wissen sie es nicht. Und in solchen Situationen sind die jungen Männer tagtäglich damit konfrontiert. Das macht was. Ich habe den Eindruck gehabt, dass ich ein paar von denen gesehen habe, die sind innerhalb von einem Monat um 3 Jahre gealtert. Das macht auch was mit den Familien, weil die Frauen außerhalb des Landes sind, die Kinder außerhalb des Landes. Klar, man kann telefonieren, man kann mit FaceTime entsprechend auch anrufen, das geht. Aber die Frauen wissen, die Männer sind in Gefahr. Das macht was. Die ganz Älteren von uns haben vielleicht auch noch so eigene Erinnerungen daran. Aber wir jüngere Generationen, wir wissen gar nicht, wie sich das anfühlt. Die mussten das jetzt durchmachen. Aber ihr seht Gesichter von Freude und Hoffnung, weil wir helfen können. Das macht viel aus, wenn man hingeht und helfen kann. Und da sind wir dankbar für viele Leute, die das mit unterstützt haben, dass wir Lebensmittel, dass wir andere Hilfsgüter kaufen konnten, dass wir die Busse kaufen konnten, um da tatsächlich auch hinzukommen. Und dann eben nicht nur Lebensmittel im herkömmlichen Sinn, sondern Lebensmittel als Hoffnungsmittel von Jesus weiterzusagen, echte Hoffnung zu verteilen. Unsere Leute haben, ich glaube, über 3.500, vielleicht 4.000 Leute inzwischen schon aus diesen Kampfgebieten raus evakuiert mit ihren Buschen und hatten dann die Leute 10 Stunden im Auto. Es gab Stunden, wo es still war oder wo geweint wurde oder geschimpft wurde, aber es gab auch Zeiten, wo sie von Jesus erzählen konnten, Hoffnung weitergeben konnten. Also ja, 3.500 Menschen aus den Kriegsgebieten evakuiert, 58 Tonnen Hilfsmittel empfangen, sortiert, weitergegeben, 16 Tonnen Lebensmittelpakete gepackt und weitergegeben, über 100.000 Kilometer gefahren. Dann auf unserem Gelände, das ja eigentlich mittendrin in dieser Zone war, haben sie dann trotzdem noch Leute untergebracht, weil das einfach sonst zu weit gewesen wäre, die zu evakuieren. Die mussten irgendwo zwischendurch mal Pause machen. Und dann konnten sie dann duschen, haben eine warme Mahlzeit von unseren Leuten gekriegt, bevor es am nächsten Morgen dann weitergegangen ist Richtung Westen. Dann 2000 neue Testamente persönlich weitergegeben. An anderen WDL-Standorten in 7, 8 Ländern haben wir Geflüchtete untergebracht. Wir sind vorsichtig mit dem Wort Flüchtlinge, weil das verbindet sich ganz schnell mit den Ereignissen, die wir hier vor 7 Jahren hatten. Das sind Leute, die wollen da nicht endgültig weg, die wollen wieder hin. Die sind also jetzt zur Zeit geflüchtet, Pilger. Aber eigentlich wollen sie zurück. Und wir hatten über 2.500 Geflüchtete bei uns beherbergt in diesen 8 Standorten, 16.000 Übernachtungen neben dem normalen vollen WDL-Programm, was ja wieder angelaufen war, weil die Covid-Geschichte ja auch zu einem Ende gekommen war. 6.000 Bibeln, Kinderbibeln verteilt, mehr als 10.000 Traktate weitergegeben. Also da ist eine Menge passiert. Und es ist wichtig, dass wir weiter dranbleiben. Ukraine ist zwar noch nicht ganz, aber doch viel von den ersten Seiten der Tageszeitungen runter. Aber das, was da jetzt läuft, ist genauso schlimm, wie es am ersten Tag war. Was hast du gesagt? Heute Nacht haben sie Kiew wieder bombardiert. Also es geht wieder los. Auch in Kiew. Auch in den Ecken, wo die Russen jetzt selber persönlich nicht sind. Die schicken ihre Bomben überall hin. Ob das hilft zu entnazifizieren, wage ich zu bezweifeln. Aber das ist eine andere Frage. Wofür wir beten können? Ist doch drauf. Da ist so viel gelaufen, dass unsere Jungs gesagt haben, wir können das nicht alles da in unserer Veranstaltungshalle machen, jetzt brauchen wir eine Lagerhalle. Mitten im Krieg bauen die eine Lagerhalle, kriegen das Eisenmaterial dahin und sorgen dafür 14 mal 20 Meter. Also ich ziehe den Hut. In einer solchen Situation den Mut zu haben, nee, wir bauen auf Hoffnung hin, das macht was. Sagt auch was aus, was ihr Gottvertrauen angeht. Wir können beten für Kraft, für Bewahrung, Durchhaltevermögen, für die Helfer in der Ukraine, für die Geflüchteten selber. Klar, sie haben die Heimat verloren. Familienangehörige wurden getötet. Familien sind auseinandergerissen. Katja und auch für ihre Tochter Viktoria. Und da sind viele Menschen traumatisiert. Damit fürs Leben laufen die mit einer Last rum. Wie kann man denen helfen? Dann ist auch immer wichtig, dass wir Wege zu den Eingeschlossenen finden und Wege für die Eingeschlossenen rauszukommen. Freuen uns über diejenigen, die wir rausholen konnten. Es ist ein echter Horror, dieser Besatzung. Und das geht ja weiter. Sind ja Leute da geblieben, sind ja Leute verschleppt worden auch. Also da ist eine Menge, für was wir beten können. Wir können auch beten für die Soldaten auf beiden Seiten. Es gibt Christen auf beiden Seiten. Ehemalige Bibelschüler von uns sind eingezogen worden. Und Sie wissen, bei den Russen sind auch Christen. Junge Christen, die einfach dahingeschickt wurden. Ja, und jetzt schießen die aufeinander. Was das mit denen im Herzen macht, beten wir für die Jungs. Und beten für ein Ende des Kriegs und dass Gerechtigkeit wieder einzieht. Das ist so als kleinen Einblick, Überblick. Herzlichen Dank für alles, was ihr tut. Oh, noch was Schönes, genau. Eine unserer Familien, eine junge Familie, ein junges Ehepaar, die waren in Erwartung und sie war so im 6. Monat. Dann ist sie alleine ohne ihren Mann, musste über die Grenze. Sie sind zu Fuß bis zur Grenze die letzten 5, 6 Kilometer gelaufen. Und diese ganze Situation hat sie so in Stress gebracht, dass die Wehen eingesetzt haben mit 6 Monaten. Also das war schon heftig. Und dann haben sie in Budapest in der Klinik bestimmt 5 Wochen, 6 Wochen gehabt, behandelt. Und dann hat sich das soweit beruhigt. Und kleiner Raphael ist vor 2 Wochen geboren, soweit gesund. Der Papa lebt auch noch. Wir beten jetzt dafür, dass er irgendwann die nächste Woche oder so raus kann. Es gibt so ein paar Sondergenehmigungen, die erteilt werden, sodass dann auch die unter 60-jährigen Männer raus können, damit er Frau und Sohn dann besuchen kann in Ungarn. Ja. Auch da ist neues Leben ist trotzdem möglich, auch in diesen schlimmen Zeiten. Hab gedacht, das ist ein schönes Bild so zum Abschluss. Tut im Herzen gut. Und ich möchte dafür jetzt gerade noch beten. Ich möchte danken, lieber Herr, dass inmitten dieser schrecklichen Szenarien Leute unterwegs sind, um anderen zu dienen, anderen zu helfen. Ich denke an viele christliche Werke, die da einen großartigen Einsatz tun und möchte beten, dass du Bewahrung schenkst und dass du hilfst, dass sie sich nicht anstecken lassen von Hass, der so schnell und auch so verständlich ist, wenn da so ein Aggressor auftritt, wie er auftritt. Möchte beten um Bewahrung, möchte beten um eine schnelle Beendigung des Kriegs, dass deine Gerechtigkeit zum Ziel kommt, aber vor allem, dass Menschen in dieser Zeit, wo so viel an Hoffnung kaputt gebombt wurde, ganz neue Hoffnung bei dir finden. Schenk, dass unsere Leute weiter so Licht sein können, von dir weitersagen können und dass Menschen offene Herzen dafür haben und Botschaft der Vergebung für sich persönlich annehmen, aber auch an andere weitergeben. Danke dafür. Amen. Amen. Pfingsten. Ich habe mich erinnert, als du die Einleitung, den ersten Beitrag gemacht hast. Ich habe hier schon mal Pfingsten gepredigt und da habe ich über 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Der hat euch vielleicht an den ICE, den wir versucht haben anzuhalten, gesagt, ja, das stimmt. Das ist eine echte Kraft, die uns zur Verfügung steht. Ich habe für euch heute was mitgebracht, was genau auch mit dieser Kraft zu tun hat, die in uns mächtig werden möchte. Und möchte einsteigen mit einer Geschichte von der Uni. Und zwar ein Ornithologiekurs. Das ist Vogelkunde. Wie das so ist, bei jedem Kurs gibt es am Ende die Prüfung. Und das wussten die Studenten schon von vorher, dass das immer ziemlich harte Prüfungen sind bei dem Professor. Und deswegen waren sie von Anfang an dabei, haben alles auch schön mitgeschrieben und sich ordentlich vorbereitet auf entsprechend die Prüfung. Die kam dann. Und dann kommen sie in den großen Raum rein und dann hat der Professor vorne auf seinem Pult 5 Vogelkäfige aufgestellt und hat die alle abgedeckt mit Laken, sodass man unten vielleicht nur 5 cm oder 3 cm oder 7 cm sehen konnte. Und was sieht man dann? Die Füße der Vögel. Und dann hat der Professor gesagt, das ist jetzt die Prüfung. Ihr guckt euch diese Füße an und schreibt in der Reihenfolge 1 bis 5 auf, welche Vögel das sind. Den Studenten ist das Herz in die Hose gerutscht, weil sie haben sich auf alles vorbereitet, aber auf sowas. Das war keine Chance. Und dann hin und her, man hat gemerkt, die wurden immer unruhiger. Und dann wurden dann auch Stimmen ein bisschen lauter und so ein, einer, der so ein bisschen einer der vorlauten Sorte war, der hat dann gesagt, das ist absolut lächerlich. So eine Prüfung habe ich noch nie gemacht. Sie sind der schlechteste Professor, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Und ist aufgestanden und wollte den Vorlesungsraum verlassen. Ja, und dann hat der Professor geschrien, Stopp! Sie müssen mir erst Ihren Namen sagen, bevor Sie den Raum verlassen dürfen. Was macht der Student? Geht hin,
hält seine Hose hoch, hält ihm das Bein hin. Raten Sie es doch selber.
Ah ja. Ein immer gut, wenn man weiß, wer man selber ist. Ne? Das gilt für uns Christen auch. Wer wir wirklich sind. Warum sind wir da? Woher kommen wir? Wo gehen wir hin? Und es ist gut, dass Gott uns sein Wort gegeben hat. Da können wir dann entsprechend nachschauen. Und ich möchte heute Morgen mit euch genau darüber ein paar Gedanken machen, was das mit unserer Identität zu tun hat. Pfingsten. Was sind wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Und habe dazu ein Ich-Bin-Wort von Jesus rausgesucht. Das letzte, was er gesagt hat. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich möchte danken, lieber Herr, für diesen Text. Ich möchte beten, dass du uns hilfst, ihn zu verstehen, richtig zu verstehen und für uns ganz persönlich auch umzusetzen. Danke dafür. Amen. Siebte, das letzte der Ich-Bin-Worte. Ihr habt die wahrscheinlich alle auswendig. Das erste ist, ich bin das Brot des Lebens. Das zweite, Licht der Welt. Dritte, die Tür. Vierte, der gute Hirte. Fünfte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann, ich bin der wahre Weinstock. Was sagt Jesus damit, Leute? Für euch, für eure Identität. Wenn ihr euch an mir festmacht, dann habt ihr alles, was ihr braucht. Das geht in alle Richtungen. Braucht euch um nichts anderes zu kümmern. Und wenn es darum geht, wer wir sind, sagt Jesus immer zuerst, was wer er ist. Beim Ich-Bin-Wort hier, ich bin der wahre Weinstock, ich bin der echte, die Quelle des Lebens. Und dann wendet er sich an uns. Was sind wir dann? Wenn Jesus die Quelle des Lebens ist, der wahre Weinstock, was sind wir dann? Die Reben. Ich weiß nicht, was ihr im Kopf habt, wenn ihr an Weinbau und solche Sachen denkt. Da gibt es eine Menge. Ihr habt hier keine großen Weinanbaugebiete. Ne? Aber ihr fahrt gerne in solche Gebiete zum Urlaub machen. Also ob es an der Mosel ist oder wo auch immer. Das so eine Weinpflanze, die hat alles Mögliche an Organen. Die hat Wurzeln, die hat den Stamm, das einjährige Holz, das alte Holz, die Knospen, das sind die Augen, dann die Triebe, die kommen, die Sprossen, dann die Blätter, die Pflanzen selber, das Wasserschoss, dann das sogenannte Geschein. Als ich das nachgelesen habe, wusste ich auch zuerst nicht, was das ist, aber die Rebblüten, die Ranke und dann die Triebspitze mit der Traube und mit den Weinbeeren dran. Was ist jetzt die Rebe? Wir haben häufig so den Eindruck, ja, das ist alles das, was dann da dran hängt. Nee, wir sind das dazwischen. Wenn wir sagen würden, wir sind die Zweige, dann ist das genau das Richtige. Wann hast du eigentlich das letzte Mal jemanden sagen gehört, als du ihn gefragt hast, wer bist du? Ich bin ein Zweig. Wenn wir an Christen denken und die Bilder in der Bibel, die so für Christen sprechen, dann denken wir an ganz andere Bilder, oder? Wir sind ein neues Geschöpf in Christus, 2. Korinther, oder wir sind der Geschmack Christi, oder wir sind die Braut Christi, schön geschmückt, hoffentlich. Ne? Wir sind eine königliche Priesterschaft, lebendige Steine, aber einen Zweig, einen Ast, also habe ich selten gehört. Aber das sind wir. Jesus sagt, ihr seid die Zweige am Weinstock, ihr seid die Reben am Weinstock. Was fällt uns bei Reben ein? Was sind das für Dinger? Das Erste, was auffällt, ist, Zweige, Reben sind eigentlich eher schwache und zerbrechliche Dinger. Das sind nicht die starken Stämme, sondern das ist schon mal eher was, was man ganz schnell abknicken kann. Normalerweise dauert es 3 Jahre, bis ein Weinstock Früchte trägt oder tragen sollte. Und warum dauert das so lange? Weil es so lange braucht, bis so ein Zweig so stark ist, dass er so eine richtige Traube halten kann. Sonst knickt das ab und das hilft dann nichts. Und wir sind auch echt zerbrechlich, oder? Denke an unsere Enkelin. Die Emily, ich habe euch ja schon mal davon erzählt, das ist der Grund, warum wir mit Masken durch die Gegend laufen. Die hat eine große Herz-OP gehabt, als sie 3 Monate alt war und gilt heute noch als Risikopatient. Die ist jetzt 3,5 Jahre alt und die wohnen jetzt nicht mehr in Dänemark, wie das bis letztes Jahr noch war, sondern sind nach Deutschland zurückgekommen, wohnen 3 Dörfer weiter von uns. Und da sind wir schon häufiger mal zum Helfen, weil die haben 2 kleine Mädels und jetzt kommt der dritte nächsten Monat und da brauchen junge Mami schon mal ein bisschen Unterstützung. Und da ist Esther viel da, aber ab und zu darf der Opa dann auch mal dran. Also schützen wir uns, damit die Emily geschützt ist. Ganz normal. Leben ist zerbrechlich. Und schauen wir in die letzten 2,5 Jahre rein, es braucht nicht viel. Und Covid holt uns aus einer Kurve raus. So ein mikrokleines Ding und Leute landen entweder im Bett oder im Krankenhaus oder in der Ewigkeit. Erinnert mich an Jakobus, ne? Kapitel 4, Vers 14. Was ist euer Leben? Was sagt Jakobus? Das ist ein Dampf, ein Hauch. Eine kleine Zeit sichtbar und verschwindet dann. Oder was sagt Paulus in 2. Korinther 4? Wir sind Tonkrüge, zerbrechlich. Wir haben einen Schatz, diesen Schatz in irdenen Gefäßen, das Evangelium in irdenen Gefäßen. Warum? Damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir brauchen die Kraft und die Macht Gottes in unserem Leben, damit es gelingen kann. Damit das, was Gott eigentlich bei uns tun möchte, auch hinten rauskommt. Eine Rebe ist schwach und zerbrechlich. Ein Zweig ist schwach und zerbrechlich. Du, wir, ich sind schwach und zerbrechlich. So viel Muskeln wir an welchen Stellen auch immer haben mögen. Eine zweite Sache zu einem Zweig, zu einer Rebe. Die hat kein Leben aus sich selbst heraus. Wenn da nicht der Stamm wäre, wo Wasser und andere Dinge in die Zweige reintransportiert werden, würde der Zweig tot sein, verdorren. Da ist nichts. Wir können auch als Christen nicht losgelöst von Jesus ein Christ sein leben. Das funktioniert nicht. Jesus sagt, wer nicht in mir bleibt, der hat eben diese Kraft nicht. Wer nicht an mir dranbleibt, wer sich nicht bei mir ständig diese Kraft abholt, diese Dynamis, die nach vorne geht, der hat keine Kraft in sich selbst. Wir brauchen den Weinstock, den Hauptbaum, der uns mit seinem Saft nährt. Alles Leben, was du und ich haben, das kommt von Gott. Von ihm, zu ihm und durch ihn sind alle Dinge. Rebe ist schwach und zerbrechlich, hat kein Leben aus sich selbst, auch wir haben das nicht. Manchmal vergessen wir das. Eine Rebe muss mit dem Weinstock verbunden bleiben. Wie geht das? Das ist jetzt, glaube ich, so dieser entscheidende Punkt in dem Vers. Wie geht das, dass wir an Jesus dranbleiben? Das Wort, was hier steht, Menno, dranbleiben, verweilen, innig, eng verbunden sein, bleiben, das ist genau der Punkt, an dem wir in Schwierigkeiten geraten. Denn das ist, denke ich, schon der größte Kampf bei uns in unserem Leben, in unserem Alltag, weil da so viel passiert. Zur gleichen Zeit passiert, ob es in der Familie ist, mit den Kindern oder den Eltern, im Job, in der Karriere. Da sind so viele Ablenkungen. Und dran zu bleiben an Jesus, eng verbunden zu bleiben mit ihm, das ist die große Herausforderung. Wir gewöhnen uns daran, dass wir zu Jesus gehören, dass wir Christen sind, dass wir Vergebung haben. Und dann schleift sich da ganz schnell was ein. Und es schleift sich leider auch ein, dass wir manchmal die Verbindung zu Jesus schleifen lassen. Ein Freund von mir wohnt da, wo er vom Handynetz keine Abdeckung hat. Ab und zu mal kriegt er ein E auf seinem Display drauf. Aber sonst, wenn er nach Hause kommt, kann er das Handy ausschalten. Da kommt nichts an. Gibt es in Deutschland, gibt es auch in anderen Ländern. Vielleicht nicht in Kenia. Der EBA hat gesagt, du findest alles, das Netz 5G, überall. Du findest kein Wasser, sonst nichts. Aber 5G findest du überall. Das ist Kenia. Aber mein Freund, der hat das, und er hat gesagt, ich habe mich so dran gewöhnt. Dann weiß ich schon, nächsten Morgen, wenn ich ins Büro fahre, dann pinkt mein Handy, was das Zeug hält. Und da kommen dann all die Nachrichten und manche haben schon 5-mal geschrieben, sag mal, hörst du deine Nachricht nicht ab? Hast du meine SMS etwa nicht gelesen? So in der Richtung, sag mal, wo lebst du denn eigentlich? Und er sagt, zuerst fühlt man sich wirklich hilflos, aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran, dass man dann da irgendwo im Outback ist, ne? Da, wo kein Empfang ist. Leider passiert uns das im Christlichen genauso. Wenn die Verbindung zu Jesus schwach wird, da gewöhnen wir uns so schnell dran, weil unser Leben ja sonst auch normal läuft, weil da so viel drin ist. Das ist der große Kampf. Manche haben tatsächlich noch 4 oder 5G, bei manchen ist es aber vielleicht auf minus 1G oder so runter. Zu oft habe ich mich daran gewöhnt, auch ich mich daran gewöhnt, dass ich die Verbindung zu Jesus nicht so intensiv gesucht habe. Das funktioniert. Ich habe doch Theologie studiert. Habe mich vor zig Jahren bekehrt. Habe mit Jesus schon so und so viel Erfahrung gemacht. Was hilft die Erfahrung von gestern? Ich muss die Kraft von Jesus heute haben. Ich kann nicht von der guten Predigt von vor 3 Jahren leben. Die mag noch so gut gewesen sein und dir noch so toll geholfen haben. Aber du musst heute dran sein an Jesus. Das Ergebnis davon, wenn wir uns nicht selber direkt immer wieder an Jesus festmachen, die Zeit mit ihm suchen, ist, dass wir uns anfangen, machtlos zu fühlen. Dass unser Zeugnis ja nichts mehr bringt. Dass wir Angst haben, auf andere zuzugehen. Und je weiter wir uns daran gewöhnen, umso mehr lassen wir es zu, dass das Wort von Jesus unseren Verstand, unseren Willen, unser Herz, unsere Gefühle nicht mehr durchdringt. Wenn wir nicht dranbleiben am Bibellesen, dranbleiben an Jesus, an intensiver, persönlicher Zeit mit Jesus, was passiert? Der Draht wird dünner, die Entfernung wird weiter, der Empfang wird weniger. Und dann haben wir nicht die Kraft, von Jesus weiter zu sagen. Das, was die Jünger zu Anfang gesagt haben, die waren doch voll davon. Die haben Jesus Totenauferstehung, der ist bei sowas schon dabei. Und da ging es also so richtig los. Kein Wunder, dass in der ersten Zeit der Christenheit so viel passiert ist. Kein Wunder, dass wenn man frisch zum Glauben gekommen ist, dass es da richtig in einem drin ist und brennt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dafür entscheiden, dass wir uns selber diese kleine Disziplin auferlegen, dass wir Jesus erlauben, uns satt zu machen. Dass wir Jesus erlauben, unsere Gedanken, unser Herz, unser Willen, unsere Gefühle zu durchdringen, zu beeinflussen. Manchmal geschieht das auch, indem wir neu zulassen. Herr, ich habe das zwar schon 20.000 Mal gelesen, Entschuldigung für die Übertreibung, das stimmt jetzt nicht, ne? Aber ich habe das schon so häufig gelesen, ich kenne das doch alles schon. Da steckt viel mehr drin. Meine Schwägerin hat mir zu Anfang des Studiums mal so einen tollen Spruch gegeben. Die Bibel gleicht dem Sternenhimmel. Je mehr man hinschaut, umso mehr entdeckt man. Und das stimmt. Suche ich noch nach mehr oder bestätige ich nur ständig, ja, das kenne ich ja schon und das ist ja da und ich weiß das ja schon alle. Bin ich noch hungrig danach, mehr von Jesus zu erleben, mehr von Jesus zu verstehen? Oder bin ich satt? Meine ich, satt zu sein? Was schreibt der Apostel Johannes in der Offenbarung, Kapitel 2, an die Leute von Ephesus, im Auftrag von Jesus? Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast, dass du dich zufrieden gibst mit dem, was du bisher erreicht hast, dass du meinst, du hast schon alles. Bleib dran an mir. Lass das Feuer weiter brennen. Lass das Feuer weiter lohnen. Kehre zurück zu dem, wie es zu Anfang war. Weiß nicht, wer sich von euch noch gut dran erinnert. Dieses Gefühl, wo Jesus die Schuld abgenommen hat. Dieses Gefühl, wo man anderen Leuten von Jesus weitererzählt hat. Was das für Freude bei einem selber ausgelöst hat. Da steckt viel drin in diesem Feuer. Und darum geht es, wenn Gottes Geist unser Herz, unser Leben durchdringt, bestimmt durchfließt. Wir sind was? Ein Zweig. Und der funktioniert nur, wenn wir ständig neu Nahrung von Jesus bekommen. Wozu ist ein Zweig da? Und das ist so der letzte Punkt für heute Morgen. Und ein Zweig ist dazu da, Frucht zu bringen. Und zwar Frucht zu bringen, die bleibt. Das ist das, was Jesus will. Das steckt in diesem Vers ganz, ganz klar drin. Jesus möchte, dass wir in Verbindung mit ihm bleiben, in der Nähe bei ihm sind, absichtsvoll. Und wenn man die Nähe von Jesus verlassen hat, dass wir wieder zurückkommen, damit wir echte Frucht bringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was für Trauben ihr gerne esst. Ich muss euch da gestehen, ich bin ein Weichei. Ich mag die mit den Kernen nicht so. Also wenn man kernlose Trauben kaufen kann, bin ich immer dafür. Aber Jesus möchte, dass wir Trauben mit Kernen sind. Der möchte nicht, dass wir selber für uns was empfangen und dann ist fein und dann ist dann auch Ende und das wird übersäuert oder übersüßt, ne, weiß nicht. Sondern Jesus möchte, dass von uns als Frucht, wenn wir dann Rebe sind, weitere Früchte kommen. Dass da Trauben produziert werden, die auch wieder Kerne haben. Dass das ein Ding ist, was weitergeht. Wer von den Leuten rechts und links neben euch, ich meine jetzt nicht die rechts und links neben euch sitzen heute Morgen, sondern hat von Jesus durch euch in der letzten Woche schon gehört. Jesus möchte, dass wir Früchte mit Samen bringen, die Art von Früchten, die mehr Früchte bringen. Häufig verstehen wir darunter, dass wir es sind, die diese Früchte produzieren müssen. Ne? Dieser Druck, der ist da, hast du und aber das ist nicht das, was der Text sagt. Der ist anders. Es wird uns nie gesagt, dass wir diese Frucht produzieren sollen, sondern dass wir die Frucht tragen sollen. Das ist was anderes. Der Zweig trägt die Rebe trägt diese Früchte, aber sie bringt nicht die Früchte. Das ist ein subtiler, aber ich glaube ein deutlicher Unterschied. Und das ist der Punkt, an dem wir dann auch immer in die Schwierigkeiten kommen. Wir versuchen immer selber irgendwo was zu produzieren, Frucht aus eigenen Mitteln hervorzubringen, alles zu tun, zu organisieren. Aber was dann schnell passiert, dass wir solche Früchte bringen, die keine Kerne mehr haben. Das sind eigentlich Fälschungen, falsche Früchte. Uns wird nie gesagt, dass wir Frucht aus uns selbst hervorbringen sollen, sondern dass wir sie tragen sollen. Tragen, also nicht herstellen. Das ist die große Herausforderung. Ich habe eine Geschichte von einem Jungen gehört, der zu Hause in seinem Zimmer einen schönen Obstbaum vor seinem Fenster hatte. Der war nicht nur ein schöner Obstbaum, weil er auch mal Früchte getragen hat, sondern der war vor allen Dingen deshalb schön, weil er nicht nur ein Frucht, sondern auch ein Fluchtbaum war. Das heißt, wenn er im Zimmer eingesperrt wurde, dann war das der Weg, so komme ich raus und kann meine Freiheit trotzdem genießen. Eines Morgens beim Frühstück sagt der Vater zur Mutter, du Schatz, ich glaube, ich muss den Baum abschlagen. Der hat jetzt 3 Jahre keine Früchte mehr getragen, da kommt nichts mehr. Dem Jungen wurde es heiß und bang, weil nicht wegen der Früchte, die nicht kamen, sondern weil sein Fluchtbaum kurz davor war, abgeholzt zu werden. Am nächsten Morgen große Überraschung, kommt der Vater an den Tisch und sagt, also ich weiß nicht, was passiert ist, das muss ein echtes Wunder sein. Aber heute hängen doch tatsächlich an diesem Baum ganz viele Äpfel dran. Die Mutter kriegt sich fast nicht ein. Na ja, sagt der Vater, das ist ein echtes Wunder, denn das ist eigentlich ein Birnbaum. Wir alle wissen, wie ein Christ aussehen, was er sagen, wie er sich verhalten sollte. Manchmal sind wir versucht vorzutäuschen, dass wir all das Ding in unserem Leben drin haben. Wir wissen, wie man sich christlich verhält. Aber das sind dann diese falschen Früchte, die dann dranhängen an unserem Lebensbaum, an der Frucht. Das, was Jesus eigentlich produzieren möchte, ist das andere. Und was das dann ist, das bestimmen nicht wir. Das bestimmt er. Und das hängt davon ab, ob ich einfach nah dran bleibe an Jesus. Die Zeit mit Jesus nutze. Dann produziert das Richtige. Dann wird das Richtige hinten raus produziert. Nicht das, was ich meine, wie ein Christ auszusehen hat, oder wie ich das von anderen gehört habe, und so falle ich dann auch nicht auf, sondern das Echte. Wie häufig entsteht in meinem Leben kernlose Frucht? Und dann das Tolle, der letzte Teilsatz. Ohne Christus, ohne Jesus können wir nichts tun, sagt er. Was sagt er nicht? Ohne meine Hilfe kannst du nichts tun. Jesus sagt auch nicht, ohne meinen Segen kannst du nichts tun. Jesus sagt, ohne mich kannst du nichts tun. Wir geben uns häufig damit ab, was wir meinen, was Segen ist und was dann dabei rauskommt. Aber Jesus sagt, nee, das ist gar nicht so wichtig. Ohne mich, ohne die Verbindung, die intensive Verbindung zu mir, kannst du nichts tun. Ohne Christus können wir nichts tun, was geistlich bedeutsam wäre, was echte Frucht ist, die bei Jesus zählt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in die Verbindung mit Jesus hinein investieren. Denn wenn wir nah dran sind an Jesus, dann kann der Saft fließen. Dann kann das in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserem Leben, in unseren Gefühlen entstehen, was die Kraft des Heiligen Geistes ist. Dieses Fließende von Gott, diese Kraft, die von Gott kommt und uns verändert in sein Bild. Ich bin ein Zweig und du bist ein Zweig. Knorrig, was auch immer. Das ist erstaunlich. Was ist das Wichtige für den Zweig? In die Beziehung zum Stamm, in die Beziehung zu Jesus zu investieren. Dann kommt hinterher das Richtige raus. Ich möchte nicht länger zufrieden sein mit einer oberflächlichen Beziehung zu Jesus, mit nur 1G oder 2G, sondern wenn 5G möglich ist, ich wäre ja dumm, wenn ich das versuchen wollte, selber zu produzieren, was nicht funktioniert. Deswegen ist es so wichtig, dass wir von uns selbst aus den Hahn an der richtigen Stelle aufdrehen. Nicht einfach mehr tun, damit am Ende mehr rauskommt. Mehr öffnen, mehr die Zeit mit Jesus suchen, damit Jesus durch mich am Ende das rausbringt, was eigentlich dran ist. Und das hilft uns so aus der Mittelmäßigkeit von Christsein auch rauszukommen. Dem typischen, wo wir eigentlich sonst so alltagsmäßig schnell reinrutschen. Ich will mich entscheiden, Mittelmäßigkeit zu verlassen und Gott und seine Kraft in mir und durch mich wirken zu lassen. Und in dem Sinn, ein Zweig zu sein, ist wirklich eine großartige Sache. Ich möchte noch beten. Ich möchte dir danken, lieber Herr, dass wir Zweige an dir sein dürfen. Dass wir nicht von uns aus selber alles Mögliche produzieren müssen an Kraft, an Ideen oder sonst etwas, sondern dass wir uns das bei dir abholen dürfen. Ich möchte dir danken, dass du durch deinen guten Geist in uns lebst und dass er in uns das bewirkt, was dir Freude macht, was echte Frucht ist. Ich möchte beten, dass du uns allen hilfst, einfach nah an dir dran zu bleiben, damit die Frucht, die aus unserem Leben entsteht, echte Frucht ist, die Kerne hat, die andere wieder noch ansteckt. Danke, dass du ein treuer Gott bist, der wartet, auch wenn wir so häufig unser Zweigsein alleine gelebt haben, und der sich freut, wenn wir uns wieder andocken. Ich möchte dir danken, dass du uns dann nichts vorhältst, sondern dass du einfach gerne wieder diese intensive Beziehung mit uns pflegst, dass du da bist. Dass du durch deinen Geist in unserem Leben das bewirkst, was echte Frucht heißt. Danke, dass du uns Mut machst, uns an der Quelle anzuschließen und dass bei dir wirklich das Leben in bester Qualität da ist. Amen.